Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Es war das unrühmliche Ende einer an sich ehrgeizigen Idee. Die neue Heimat hat zwischen 1947 und 1985 Hunderttausende von Wohnungen in der Bundesrepublik errichtet. Der größte Wohnungsbaukonzern Europas stand auch für moderne Stadtplanung und soziale Wohnutopien. Doch Skandale und Missmanagement erschütterten das gewerkschaftseigene Unternehmen. Im September 1986 verkaufte der DGB den heruntergewirtschafteten Giganten zum symbolischen Preis von einer Mark. Jetzt haben Historiker, Städteplaner, Architekten und Kulturwissenschaftler ein Buch herausgegeben, das die Geschichte und die Leistungen der neuen Heimat dokumentiert. Ursula Storost berichtet.
Es war im Mai 1972, als Albert Vietor, Geschäftsführer der gewerkschaftseigenen Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat, anlässlich seines 50. Geburtstags mit Orden überschüttet wurde.
Wohnungsbauminister Lauritzen überreichte dem Jubilar das große Bundesverdienstkreuz als Anerkennung seiner Arbeit für den gemeinnützigen Wohnungs- und Städtebau. Hamburgs Bürgermeister Schulz überbrachte die Senatsmedaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes.
Damals ahnte noch keiner, dass Vietor und andere Mitarbeiter in die eigenen Taschen wirtschafteten. 10 Jahre später ging das gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen skandalgeschüttelt in die Pleite.
Dieser Skandal ist ein Symptom dafür, dass es ein Unternehmen ist, das seinen Daseinszweck verloren hat und eigentlich in so einer Art Sinnkrise steckt. Aber der Skandal ist nicht die Ursache dafür, dass das Unternehmen pleite geht.
Sagt der Wirtschaftshistoriker Peter Kramper, Professor an der Universität Bielefeld. Welche Fehler die neue Heimat wirklich gemacht hat und was sie geleistet hat, schildert jetzt eine umfassende Dokumentation. Dass diese Aufarbeitung überhaupt möglich war, sei ein Zufall, berichtet der Herausgeber, der Architekt Professor Ulrich Schwarz. Im Jahr 1990 rief ein ehemaliger Mitarbeiter der neuen Heimat beim Hamburger Architekturarchiv an, um mitzuteilen,
dass in irgendeinem Lagerraum in Bildstedt ganz viel Material der neuen Heimat lagert, aber schon vorgesehen für den Abtransport auf die Müllkippe. Und da sind unsere Mitarbeiter natürlich sofort hingefahren, haben sich das angesehen. Es war viel zu viel, wir konnten gar nicht alles mitnehmen. Aber sie haben auf jeden Fall die ganzen Fotos mitgenommen, das gesamte Filmarchiv und viele Pläne und so weiter. Wir haben das Material einfach gerettet.
In jahrzehntelanger Arbeit haben die Mitarbeiter des Hamburger Architekturarchivs das Material sortiert und damit für Forschungen auswertbar gemacht.
Es kam uns darauf an, die Projekte der neuen Heimat in den richtigen historischen Kontext zu stellen. Wir müssen uns vor Augen halten, wie groß die Wohnungsnot nach dem Krieg und auch noch in den 50er Jahren dann war. Und dieses Motto Wohnung, Wohnung, Wohnungen passte einfach zu dieser Zeit und war eine materielle Notwendigkeit.
Die Wohnungen der neuen Heimat, so Ulrich Schwarz, waren von der technischen Ausstattung, vom Grundriss und von der städtebaulichen Anordnung her damals ihrer Zeit voraus.
Das waren soziale Wohltaten, denn Sie müssen immer sehen, in welchen Wohnverhältnissen diese Menschen vorher dann lebten. Das waren wirklich auch zum Teil noch Slums, in denen die Menschen wohnten. Und der Umzug in eine wirklich helle, trockene Vier-Zimmer-Wohnung war einfach ein großes Geschenk.
Die Dokumentation widerlegt denn auch die weit verbreitete Meinung, dass die neue Heimat in den vielen Jahrzehnten ihres Bestehens nur seelenlose Großsiedlungen gebaut hat.
In den 50er Jahren hat sie überhaupt nicht solche Gebirge gebaut, sondern Gartenstädte mit einer sehr lockeren Bebauung und es sind flache Bauten. Und die neue Heimat hat auch sehr viele Reihenhäuser gebaut und wir sprechen hier über eine bestimmte Phase, die maximal 15 Jahre gedauert hat, von 1960 bis Anfang der 70er Jahre.
Weltweit renommierte Architekten arbeiteten für die neue Heimat und verwirklichten das, was neuester Standard war, berichtet Dirk Schubert, emeritierter Professor für Stadtbaugeschichte an der HafenCity-Universität in Hamburg.
Relativ früh sind Zentralheizungen eingebaut worden, Küchen und so weiter, ja. Das war die erste Phase, die so bis Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ging, wo man das unterstreichen kann, dass die neue Heimat ihrer Zeit voraus war.
Zwei Erwachsene, zwei Kinder. Dafür waren die Wohnungen der neuen Heimat ausgelegt. Aber irgendwann waren die Kinder aus dem Haus, resümiert Dirk Schubert.
Also dann mussten ja die Kindergärten und Schulen, die nicht mehr oder weniger benötigt wurden, eben dann in Seniorentreffpunkte und so weiter umgeplant werden. Und das war eben von vornherein gar nicht vorgesehen. Optionen, auch Veränderungsmöglichkeiten, Anpassungsmöglichkeiten zuzulassen, waren überhaupt nicht intendiert.
Spätestens ab Mitte der 70er Jahre gab es zudem auch andere Lebensformen. Alleinstehende, Haushalte ohne Kinder oder Wohngemeinschaften, so der Historiker Peter Kramper. Trotzdem baute die neue Heimat so weiter wie bisher.
Es gibt keine geschlossene Nachfrage nach Mietwohnungen mit 50 Quadratmetern mehr in Stückzahlen von 20.000 im Jahr. Sondern es gibt sozusagen insgesamt eine sehr viel differenziertere soziale Landschaft, sehr unterschiedliche Leute, die sehr unterschiedliche Dinge wollen.
Dazu kamen betriebswirtschaftliche Fehler, resümiert Peter Kramper. Seit den 70er Jahren wollte das gewerkschaftseigene Unternehmen Vorbild sein für andere Arbeitgeber. Es bot vorbildliche betriebliche Mitbestimmung und beste Sozialleistungen.
Und das ist ein Teil des Problems, dass die neue Heimat ihre Kosten nicht in den Griff bekommt und dass sie vor allem davor zurückschreckt, Leute zu entlassen. Zu einem Zeitpunkt Mitte der 70er Jahre, wo sie das eigentlich in sehr großem Umfang tun müsste.
Dass der Gigant neuer Heimat scheiterte, ist aber nicht nur dem Umbruch auf dem Wohnungsmarkt und falscher Personalpolitik geschuldet, glaubt Peter Kramper.
Der Hauptgrund ist, dass das Unternehmen versucht, das zu kompensieren durch Expansion erstens in Städtebau und zweitens ins internationale Geschäft. Und diese beiden Sachen gehen ganz stark schief und die sind eigentlich dafür verantwortlich, dass in den 80er Jahren das Unternehmen tatsächlich eigentlich bankrott ist.
Aber gerade durch diese Expansion, dadurch, dass die neue Heimat auch Hotels, Konferenzzentren und Universitäten baute, prägt sie bis heute das Gesicht vieler Städte, sagt der Architekt Ulrich Schwarz.
Die neue Heimat hat zum Beispiel den Fernsehturm in Stuttgart gebaut, kommt man auch nicht drauf. Oder die Zentrale des Bayerischen Rundfunks in München oder das Riesenkongresszentrum in Berlin oder das Klinikum in Aachen. Das sind prägende Gebäude und jeder hat die im Kopf, weiß nur nicht, dass die neue Heimat das gebaut hat.
Die neue Heimat, eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten. Zurzeit läuft dazu in der Münchner Pinakothek eine Ausstellung, die im Sommer auch nach Hamburg kommen wird.